liebe Zuhörer im Internet, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Heute ist Mittwoch, es ist trotzdem theologischer Freitag und zwar deswegen, weil morgen Dreikönigstag ist. Und da muss was dazu gesagt werden, nämlich eine ganze Reihe, ein Unterschied von natürlicher Theologie und Offenbarungstheologie, sprich dem Unterschied römisch-katholisch-evangelisch. In der Tat kreist praktisch genommen die gesamte Auseinandersetzung zwischen römisch-katholischer Theologie und evangelischer Theologie genau um eine Fragestellung: Gibt es eine natürliche Theologie oder nicht? Gut, worum geht's? Das sehen wir jetzt in faszinierendster Weise an der Geschichte des Dreikönigstages. Worum geht's? Ich sag's vorsichtshalber. Einige Leute aus Persien, nämlich Magoi, Magier übersetzt, machen sie auf den Weg, weil sie am Himmel ein Zeichen gesehen haben und deswegen kommen sie am Schluss zu dem lieben Herrn Jesus. Der entscheidende Punkt dabei ist, sehr, sehr gescheite Leute, sehr gebildete Leute, wahnsinnig gescheite Leute, irrsinnig toll, entdecken die Spuren Gottes und Spuren seiner Offenbarung in dieser Welt. Eine ganz wesentliche und wichtige Geschichte, sagen unsere römisch-katholischen Freunde. Was sind Magoi? Sage ich nochmal ganz schnell. Das Ganze ist ein stehender Begriff in der altgriechischen Sprache für unglaublich gebildete Perser. Und zwar sind diese Perser so wahnsinnig gebildet, dass die das zusammengebracht haben, zum Beispiel Sonnenfinsternisse zu berechnen, Mondfinsternisse zu berechnen. Ganz am Anfang geht es wie in allen archaischen Kulturen einfach darum, dass du den Frühjahrspunkt findest. Der ist nämlich extrem wichtig für die Aussaat. Wir können uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen, wie wichtig das ist. Stellt euch Folgendes vor. Wir haben jetzt hier in Bischofshofengrad, glaube ich, minus 8 Grad. Also in der Realität wahrscheinlich minus 10 Grad, weil mein kleines Thermometer ja die Abwärme vom Haus mitmisst. Das heißt, es ist schweinekalt. Jetzt wird, wenn so kalt ist und so viel Schnee liegt, keiner auf die blöde Idee kommen, dass er jetzt zum Sehen anfängt. Gut. Jetzt haben wir es schon erlebt, ich habe es einmal miterlebt, dass es bei uns im März plötzlich so bachelwarm geworden ist, da war ein Föhn, der ist eingeblasen bis zum geht nicht mehr, da reißt er den Schnee weg bis zum letzten, da ist, ja, ne, Frühling, die Vögel hüpfen blöd in der Gegend rum und zwitschern und schreien, ich will Nest bauen, ich will Babyvögel machen und so weiter und so fort, die Knospen schießen aus und so weiter und so fort, der Bauer steht dort, denkt sich, na gut, wer jetzt aussehen. Nein, ist im Anfang März eine saublöde Idee, weil so sicher wie das Amen im Gebet natürlich es nur mehr schneien wird, es frosten wird, es schweinekalt ist und dann verhungerst. Aus dem einfachen Grund, weil die junge Saat da friert. Wir können uns das halt gar nicht mehr vorstellen, was das für eine Bedeutung hatte, dass der einer gesagt hat, jetzt noch nicht aussehen. Oder der einer gesagt hat, jetzt ist Frühling, jetzt sehen. In der Tat baut sich, das ist wieder eine ganz andere Geschichte, ganz eine wichtige Geschichte, um dieses Wissen herum eine ganze Priesterkaste auf. Das haben wir sicherlich auch in Persien. Auf jeden Fall geht es hier um Leute, die richtig toll gebildet sind. Die konnten Dinge berechnen, das ist mir völlig rätselhaft, weil rechne sowas einmal aus, wenn du keine Null hast. Also bevor die Null erfunden worden ist, da magst du mal über 10 rechnen. Na, da wird's knackig. Gut, die haben das alles ausgerechnet, die haben sich da irrsinnig gut ausgekannt und die sehen was am Himmel. Nebenbei, der große Johannes Kepler hat vorgeschlagen, dass es der sogenannte Königsstern ist, eine Dreierkonstellation von 3 Planeten, die nur alle paar 100 Jahre eintritt, wo 3 Planeten sozusagen zu einem verschmelzen, weil die so knapp am Himmel stehen, dass das ausschaut, wie wenn es einer wäre. Und dieser Stern, diese Konstellation heißt in der Antike schon Königsstern, weil das als ganz tolles, super geniales Vorzeichen gewertet wurde. Zum Beispiel wurde anscheinend Alexander der Große genau in einem Jahr geboren und das heute auch nicht so lang, in einem Monat geboren, wo dieser Königsstern entstanden ist, bevor sich die 3 Planeten wieder in unterschiedlich geschwinden Bahnbewegung wieder auseinander bewegen. Nun, wir wissen also, was das für Typen sind. Das sind auf gut Deutsch die Creme de la Creme der Naturwissenschaftler. Und die schauen in die Welt rein. Und die haben heutzutage CERN und die haben Radioteleskope und so weiter und so fort. Ist wurscht, läuft immer aufs Gleiche hinaus. Ich sehe etwas, ich bin fasziniert davon und dann rechne ich mir noch was aus. Also ich jetzt eher weniger, weil das kann ich leider nicht, sonst hätte ich erst Zweitstudium gerne Physik dabei gehabt. Aber nein, das, ich errechne das einfach nicht, das kann ich nicht. Dazu bin ich zu blöd, ich sag's ganz ehrlich. Gut, wir haben also diese Leute und die schauen jetzt da hinein in dieses Universum. Darfst du nicht vergessen, wie unglaublich klar der Nachthimmel das damals war. Also das, wir haben überhaupt keine Vorstellung. Die Leute trifft der Schlag, wenn die einmal Urlaub machen in Südamerika, im Gebiet der Anden, da hast du noch diese Himmelsklarheit vor dir. Das kannst du nicht vorstellen, wie unglaublich da der Sternenhimmel wirkt. Die schauen und daraus schließen sie jetzt was. Das ist einer der großen Ansätze römisch-katholischer Theologie, zu sagen, es gibt so etwas wie eine natürliche Theologie. Also auch Menschen, die von der Offenbarung überhaupt nicht getroffen sind, können schon die Spuren Gottes irgendwie in der Welt erkennen. Daraufhin kommt der Karl Barth und sagt, ne, schauen wir uns einmal an, wie das ganz praktisch gelaufen ist. Ganz praktisch ist es so gelaufen, dass es einen Hitler gegeben hat. In der Tat ist Herr Hitler in der PR, die damals erfunden wurde, geleistet wurde, schlicht und ergreifend eine Erlösergestalt. Du kannst dir nicht vorstellen, was für unfassbare Trotteln damals in der Gegend umgelaufen sind, die allen Ernstes gesagt haben, wir schauen in die deutsche Geschichte hinein, wir schauen bla 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 und jetzt haben wir den absoluten Beweis, dass Gott uns diesen Menschen geschickt hat. Ja, weil wir einfach in die Welt reinschauen, in dem Fall halt in die Geschichte. Und jetzt muss Gott und so, und das ist der Erlöser. Es gab ja allen Ernstes Kreise, die haben ja Herrn Hitler gefeiert wie den zweiten Jesus. Hat ihnen dann auch nichts geholfen, sondern auch ins KZ kommen, aus dem einfachen Grund, weil der Herr Hitler der Ansicht war, er ist der einzige Erlöser und irgendwelche Leute, die an irgendwelche schierche alte Juden glauben, die zufällig Jesus heißen, zufällig mal gekreuzigt worden sind, die braucht er sowieso nicht. Die glauben sozusagen an eine Konkurrenzgestalt. Sollte man auch immer wieder erwähnen. Gut, römisch-katholische Theologie hat ein Grundprinzip, das nennt sich Analogia Entis. Alles, was es gibt in der Welt, hat eine Analogie zum Schöpfer. Und weil es die gibt, kann ich deswegen auf den Schöpfer hinweisen. Leider, selbst wenn das so ist, wo es schön wäre, verbietet sich die evangelische Theologie daran auch nur zu denken. Und zwar aus einem sehr, sehr einfachen Grund. Du hast dann die hundertprozentige Gewissheit, dass du fehlgehst. Fehlgehen, das steckt schon in dieser Geschichte dieser Magier drinnen, dieser hochgebildeten Astrophysiker, dieser mathematischen Genies, die sowas zusammenbringen, weil die landen beim Falschen, nämlich beim Herodes. Und da zeigt uns nun die biblische Offenbarung schon etwas ganz Tolles. Also, ein Gespür dafür, dass es einen Schöpfer gibt. Ein Gespür dafür, dass der diese Welt liebt, dass der die erlösen will, dass dem die Welt nicht wurscht ist, sondern dass der da dauernd zugange ist, damit sich alles heilen kann und alles heilsam wird, das ist schon okay. Klar. Aber wenn du es machst, so kommst du trotzdem nicht weiter. Du bist eigentlich wirklich ganz, ganz, ganz arm, weil du hast drinnen in dir dann so das Gespür, da ist was, aber sobald du definieren willst, was es ist, bist du auf Gott schon gefallen. Die Magoi, die im Palast landen beim Herodes, der natürlich daraufhin sagt, na, das möchte ich wissen, und ihnen jetzt aber, ohne dass es will, den Tipp schlechthin gibt, er stellt ihnen nämlich Leute zur Verfügung, die die Bibel kennen, die die Offenbarung kennen. Und erst über die Offenbarung finden sie in dieses Bethlehem. Dann finden sie. So, meine Lieben, bleibe ich ein evangelischer Pfarrer, gut, evangelischer Theologe. Ich sage, das darf ich, und da muss ich jetzt auch sagen, da ist natürlich der totale Streit mit unseren römisch-katholischen Freunden, da, ja, schon, man kriegt ein Gespür, aber man weiß nichts. Im Glauben, wirklichen Glauben, geht es immer ums Wissen. Ums eindeutige, klare, mich tragende Wissen, dass ich nicht irgendwie streiten, bestreiten, zweifeln, vielleicht sogar verzweifeln muss, sondern um eine ganz einfache, klare Botschaft. Und diese ganz, ganz einfache, klare Botschaft ist folgende, die heute in der Bibel steht. Aus. Daher auch das berühmte Wort vom Karl Barth, das war dieser führende Theologe auch gegen Hitler, also sonst war er sowieso auch ein Genie, aber er war gemeinsam mit ein paar Deutschen, zum Beispiel mit Martin Niemöller, der ganz klar formuliert hat gegen den Hitler-Wahnsinn, gegen diese Überhöhung eines Menschen zur Heilsgestalt. Das berühmte Aussage vom Karl Barth: Wenn unsere römisch-katholischen Freunde aufgeben würden, ihre Idee von der Analogia Entis, also dass ich über Beobachtung der Natur schon zur Offenbarung komme oder zu Aussagen, die offenbarungsgleich sind, dann könnte man sofort wieder eine Kirche machen. Sie merken, wie wichtig das dem Theologen ist. Das ist dem noch völlig wurscht, also ob die Pfarrer jetzt heiraten dürfen oder nicht und ob da jetzt einer umrennt im goldenen Dress oder halt im weißen Dress mit irrsinnigen tollen Gwandeln und so weiter und so fort, ist dem Theologen einfach völlig blaunzen schlussendlich. Darüber kann man reden, das ist wurscht. Ausschlaggebend ist ganz etwas anderes, die Analogia Entis. Weil wir als Evangelische sagen, hört zu, da verhockt es euch. Das geht nicht anders. Ihr müsst am Schluss immer beim Herodes im Palast landen. Es rennt nicht anders. Also nehmt gleich die Bibel in die Hand und lest gleich. Zum Beispiel gibt es natürlich eine Argumentation bei unseren römisch-katholischen Freunden, soweit ich das weiß, aber ich glaube das wirklich definitiv zu wissen, die einfach sagen: Jesus war ein Mann. Deswegen können alle Priester nur Männer sein. Wir als Evangelische sagen, wo soll das? Schauen wir in die Bibel rein. Nur gute Woche der Mann, das wollen wir jetzt nicht bezweifeln. Aber der hat in einer Zeit gelebt, auf eine Frau hätte ja noch weniger gehört. Also ist er halt ein Mann geworden. Aber das heißt ja nichts, weil ich sehe ja zum Beispiel in der Bibel drinnen, dass es auch Apostolinnen gegeben hat. Das ist ein Punkt und der ist ganz, ganz, ganz wichtig und der ist, weil wir jetzt ein paar Mal ja auch über so esoterische Dinge geredet haben, miteinander oder ich zu Ihnen gesprochen habe und Sie mir ganz viele E-Mails geschickt haben, natürlich der entscheidende Punkt. Ich kriege über die Welt, und da kann ich jetzt auch irgendeine esoterische Spülerei daher nehmen, sehr wohl ein Gefühl dafür, dass da etwas ist. Aber ich komme nicht über das Etwas hinaus. Die Klarheit des Du als Mensch bist immer auf die Offenbarung hingewiesen. Erst dort gewinnst du die Klarheit und dort wirst du, und das ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig, vor dem Palast des Herodes geschützt. Dort wirst du geschützt davor, dass du zu Füßen von irgendeinem, pardon meine Lieben, echtes Arschloch war der. Gut? Okay? Ja, der war wirklich kein Feiner. Aber wirklich war das kein Feiner. Dann dort sitzt und zum Schluss glaubst, ha, dort kehre ich hin und der liebe Gott will dann, dass ich dort bin und so weiter und so fort. Davor, vor dem Palast des Herodes, schützt dich eines ganz allein. Und das ist die biblische Offenbarung. Erst dann findest du in dieses hinterwäldlerische Drecknest Bethlehem in einem vergammelten Stall. Und dort, erst dort findest du das Heil. Ja, das war jetzt ein absolut evangelisches Bekenntnis. Sie mögen mir das jetzt verzeihen, weil ich bin halt mit Leib und Seele evangelisch. Ich bin das einfach. Und das darf ich Ihnen einfach mitgeben. Ja, über die Offenbarung landet ihr wirklich im Heil. Dem anderen braucht ihr nicht so viel, ja, Zuwendung zu schenken, ihr könnt es genießen, was weiß ich, ich habe jetzt gerade so die absolut überromantische Szene gesehen. Brückerl von einer Siedlung hinüber in Wald, über ein Bacherl, und da schaust du, oh, da rinnt das Bacherl, da ist alles verschneit, da die Bäume mit die Eis reif drauf durch die Verdunstung von dem Bacherl, und dort ist dann noch ein Badesteg, ja, da schlagt es dir fast vor lauter, da möchte ich sein, das ist ein Paradies. Ja, okay, und dann nimmst du die Bibel in die Hand. Und das wünsche ich euch auch von ganzem Herzen.